Ich wohne erst seit ein paar Monaten in Weimar und war irritiert, als ich am Bahnhof Postkarten gesehen habe. Auf denen war so, das sind so ganz bekannte Postkarten mit so kleinen Fotografien drauf, wo dann die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen sind. Und da steht dann als Titel Schönes Weimar oder Kulturstadt Weimar drauf. Und auf diesen Postkarten war dann aber auch noch die Figurengruppe drauf abgebildet, die bei der Gedenkstätte Buchenwald steht und die an den Widerstandskampf im Lager erinnern soll. Und nachdem ich ihr Buch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Visualisierung ihrer Gedanken in dem Buch sein könnte.
Ja, also auf jeden Fall könnte man das aufnehmen als ein weiteres Beispiel für vielleicht die Misstöne, die das erzeugt, was ich Gedächtnistheater nenne, also eine ganz bestimmte Form der Erinnerung. Es erinnert mich so ein bisschen an die Bewertung des Konzentrationslagers Auschwitz auf Yelp. Da hat das Konzentrationslager 5 Sterne. Es lohnt sich also hinzufahren, und gleichzeitig entsteht so eine komische kognitive Dissonanz, was die Bewertung eines ehemaligen KZ als Ausflugsort angeht.
Und können Sie für alle, die das jetzt noch nicht gelesen haben, kurz zusammenfassen, was Sie mit Gedächtnistheater meinen?
Ja, also das habe ich ja in meinem ersten Essayband Desintegriert euch, der 2018 erschienen ist, im Ausführlichband. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich von Michael Bodemann, einem Soziologen. Und der probiert darin, die Rolle zu beschreiben, die Juden und Jüdinnen für eine Neuerfindung Deutschlands als ein gutes, ein nicht faschistisches, geläutertes Deutschland spielen. Das heißt, das Gedächtnistheater besteht darin, dass auf der Bühne der Erinnerung, wenn man so will, jüdische und deutsche Figuren auftauchen und die jüdische Seite der deutschen Seite versichert, dass es jetzt alles wieder gut ist.
Was ich auch interessant fand an Ihrem Essay Gegenwartsbewältigung, der ja, wie Sie gesagt haben, sehr aktuell ist und auch auf die Corona-Pandemie schon eingeht, dass in dem Zuge der Pandemie gesellschaftlich viel von Solidarität gesprochen wurde und wird. Und Sie haben da aber irgendwie nochmal ganz schön aufgedröselt, weshalb die letzten Monate vielleicht doch weniger solidarisch waren, wie getan wird.
Genau, also der Begriff, den ich dafür benutze, ist der begrenzten Solidarität. Das wurde auch in den Monaten des Lockdowns immer wieder diskutiert. Es ging zum Beispiel um die SpargelerntehelferInnen auf den deutschen Spargelfeldern, um die Fleischwirtschaft bei Tönnies, aber natürlich auch um die europäischen Außengrenzen, wo der Lockdown, der Schutz der Bevölkerung gegen ein Virus eben nur für manche galt und nicht für alle. Und das kulminierte oder ist vielleicht pointiert am klarsten sichtbar an einem Ausspruch des Bundespräsidenten Steinmeier, der in einer Rede zum Lockdown sagte, sie alle haben Leben gerettet an die deutsche Bevölkerung. Und in meinem Buch argumentiere ich, na gut, also das ist natürlich richtig, natürlich haben wir alle Leben gerettet, aber wir haben eben auch andere Leute sterben lassen. Und diese Gleichzeitigkeit ist das, was mich interessiert und was ich auch gegen diese Erzählung der sozusagen guten, solidarischen Gesellschaft, die ja im ersten halben Jahr dieses Jahres total dominant war, stellen würde als Kritik.
Diese Gleichzeitigkeit, die Sie angesprochen haben, mit der müssen wir ja immer umgehen in unserem Leben. Was wäre damit ein richtiger Umgang?
Na, ich glaube, die Frage, wie man mit dieser Art von, sagen wir mal, Ambivalenz oder vielleicht auch Komplizinnenschaft umgeht, die uns alle zu Komplizinnen macht, einer national organisierten Gesellschaft, die sozusagen die Subjekte innerhalb ihres Territoriums und da auch nur bestimmte Subjekte mehr schützt als andere, ist die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Und die politischen Konzepte, mit denen im Moment vor allem operiert wird, Konzepte wie Integration, wie Leitkultur, wie Heimat, sind Konzepte, die im Prinzip nichts daran ändern, dass die Gesellschaft auf diese Weise funktioniert. Und ich würde dem entgegenstellen, eine Vision, eine Vorstellung einer Gesellschaft, die alle schützt und nicht nur manche. Und mit dem Buch geht es mir darum, eigentlich aufzuzeigen, an welchen Punkten wir weiterhin in Bahnen dieser begrenzten Solidarität denken, in Bahnen bestimmter völkischer, nationaler Vorstellungen, die vor hunderten Jahren entwickelt worden sind und bis heute aktuell sind, und an welchen Punkten schon heute Gesellschaft anders gedacht wird, als eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt, in der MigrantInnen, queere Menschen, Juden, Jüdinnen, Sinti und Roma Raum haben und genauso geschützt werden wie andere.
Ein weiterer Punkt, der mich interessiert hat, war, Sie sprechen über Leitkultur, aber auch über Heimat und dass eben gerade der Begriff Heimat in den letzten Jahren sehr anschlussfähig ist, sowohl für links als auch rechts. Könnten Sie dazu noch ein bisschen was ausführen?
Ja, Also vielleicht am Anfang, es geht mir nicht um den persönlichen Heimatbegriff. Wenn ein Mensch sagt, meine Heimat ist, was weiß ich, das Berghain, dann würde ich sagen, ja, das kann ja so sein. Was mich interessiert, ist die politische Verwendung des Heimatbegriffs. Und die ist in Deutschland ja in den letzten Jahren vor allem von der AfD mit in das Gespräch gebracht worden und wurde nach der Bundestagswahl, nach der letzten, auch von linken, nominell linken Parteien, den Grünen, der SPD, bis zum gewissen Grad auch der Linken, aufgegriffen, indem sie gesagt haben, auch wir sind eine Heimatpartei. Auch wir sind stolz auf Deutschland und lieben unsere Heimat. Das Interessante daran ist, dass wenn man kritisch in Frage stellt, ob der Heimatbegriff sich eigentlich eignet, um die Gesellschaft, so wie sie heute schon funktioniert und wie sie heute in ihrer Vielfalt existiert, aufzunehmen und abzubilden, wenn man das in Frage stellt, dann kommt von der anderen Seite häufig eine Art naive Antwort, die sagt, na, wir meinen es doch nur gut. Die Heimat, die wir meinen, die ist eine gute Heimat. Es ist eine Heimat, in der alle Platz finden. Da würde ich sagen, ja, aber nur weil man es gut meint, heißt nicht, dass es auch gut funktioniert. Natürlich können gut gemeinte Konzepte auch Ausschluss erzeugen und Gewalt. Und in dem Moment, wo man sagt, die Heimat ist ausschließlich gut, hat man keinen Raum mehr, auch in der eigenen Imagination keinen Raum mehr, so etwas wie Kontinuitäten von rechter Gewalt, Kontinuitäten von bestimmten politischen Konzepten noch zu denken. Das heißt, da gibt es sozusagen eine Wunschvorstellung davon, wer man ist und wer man sein möchte als ein gutes, neues, besseres Deutschland. Und dabei gerät so etwas aus dem Blick, was ich mit dem Titel allein der Gegenwartsbewältigung eigentlich scharfstellen möchte, nämlich die Frage, auf welche Weise wirkt eigentlich Vergangenheit in der Gegenwart fort? Und warum sind gerade darum Begriffe wie Heimat auch Vehikel für dieses Fortwirken und müssen deswegen kritisiert werden?